herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallihallo, willkommen zur Leseecke. Ich glaube, es ist schon Episode 8, gell? Heute habe ich was rausgesucht, wieder mal ein Similie-Heft, und zwar ein ganz großes, nämlich das Special-Heft 110-111 zum Anlass damals vom Gedenken oder Tod, weiß ich nicht mehr genau, vom Dr. Hughes. Genau, das ist ein ganz dickes Similie, da haben wir, glaube ich, ganz viele interessante Themen, da werden wir vielleicht auch immer mal wieder reingucken. Also, blättern wir mal. Oh, okay. Machen wir trotzdem. Homöopathie bei Tieren. Da kann ich ja genau nichts zu sagen. Aber ich werde wie immer meinen Senf dazugeben und das hier erstmal vorlesen. Also das ist ein Artikel von Dr. Medved Wendelin Giesler, diplomierter Homöopath SAI aus Altdorf, der Schweiz. Wenn ich in der Erinnerung an Mohinder Singh Hughes zurückgehe, in die Zeit des Kennenlernens während der Ausbildung, das war 1997 bis 99. So spüre ich noch heute seine Anerkennung und auch Bewunderung für die Tierärzte und Tierärztinnen, welche sich der Homöopathie zuwandten. Irgendwie war er fasziniert von der Möglichkeit, dass auch Tiere, in meinem Fall vor allem Kühe, sehr gut mit den passenden homöopathischen Mitteln behandelt werden können. War es die Tatsache, dass Tiere nicht an die Homöopathie glaubten und es trotzdem funktionierte? Oder mit anderen Worten, der Placebo-Effekt kein Thema ist? Meine Kühe sind absolut unvoreingenommen und wissen nicht, was sie zur Behandlung verabreicht bekommen. Dr. Hughes schätzte uns Tierärzte auch wegen unserer Fähigkeit, die Tiere sehr gut beobachten zu können, ihr Verhalten richtig zu interpretieren und ihre Sprache zu verstehen. Also vielleicht da kurz mal innehalten. Das ist ja ein Argument, was sehr oft inzwischen auch bei den Skeptikern genannt wird und wo sie sich inzwischen auch schon eine Geschichte zurechtgemacht haben, warum das nachher aber doch nicht gehen kann und warum das nachher doch ist. Ich habe mich damit nicht genug beschäftigt, um da jetzt adäquat was zu sagen. Da müssen sich andere zu melden. Kann man auch mal googeln. Der Fachbegriff ist da Placebo by Proxy. So wie ich das verstehe, mit meinem halben Laienwissen geht es darum, dass man sozusagen auch das übertragen kann. Also dass wenn sozusagen der Verabreicher daran glaubt, dass das irgendwie auch was macht, speziell bei den Tieren, halte ich auf eine gewisse Art für sehr, sehr weit hergeholt, mag es aber sicher auch geben. Es gibt ja auch den Placebo-Effekt, wenn ich weiß, dass ich Placebo nehme, habe ich auch einen Placebo-Effekt. Und dass nachher sozusagen, weil der Homöopath davon überzeugt ist, dass er eine Arznei gibt, die heilt, dass er dann den Placebo-Effekt auf denjenigen überträgt, der vielleicht sogar auch nicht dran glaubt oder nicht mal weiß, dass er ein homöopathisches Mittel nimmt, mag sich ja auch geben. Ich meine, wir glauben ja auch an nichts oder sehen im Alltag, es hat ja nichts mit Glauben zu tun, sehen im Alltag die Dynamis, also die nicht sichtbare Lebenskraft, also warum nicht auch an solche Arten von Übertragungen glauben. Der Schritt ist ja nicht weit, ne? Also why not, ne? Wobei ich halt weiß, dass ich auch diverse meiner Arzneien, also ohne diese innere Sicherheit, verschreibe, die trotzdem wirken und ich oftmals sogar mehr Zweifel habe, ob ich da jetzt die richtige Arznei gefunden habe als der Patient. Das merke ich auch oft, dass der das hat und ich auch mit meinen Patienten sehr, sehr offen umgehe, dass ich ihnen auch oft sage, was man ja nicht machen soll, aber da ignoriere ich geflissentlich, dass man ihnen auch nicht sagen soll, dass man nicht sicher ist. Man soll nach außen hin ja immer so eine Sicherheit, fake it until you make it oder so, halte ich nichts von. Denke, da bin ich lieber authentisch und gebe das so, wie es ist. Wenn ich sage, ja, ist nicht sicher, bitte früh Rückmeldung geben, nicht zu lang warten, sondern sich mit mir in Verbindung setzen. Also auch dort ist es ja gar nicht immer so, wenn die ganzen Homöopathen, die zuhören, den Kopf nicken und die Studenten besonders, dass wir ja gar nicht immer sicher sind mit dem, was wir da machen, dass diese Übertragung stattfinden kann. Und ich kann mir je nachdem vorstellen, bei einem Wirtschaftsbetrieb mit Kühen, mit einem Haufen Kühen, oder ob man dort nachher wirklich diesen individuellen Placebo bei Proxy gerade auf die ganze Herde überträgt oder so. Ja, mag sein. Ist am Schluss für uns, die ja wissen, dass Homöopathie wirkt, die vielleicht schon mal eine Arzneimittelprüfung mitgemacht haben, die die Wirkung von Homöopathie gespürt haben, werden das ja auch merken, den Unterschied. Also man merkt es ja, ob man eine Placebo-Wirkung hatte oder ob man nachher eine Heilung erlebt, die nach den Regeln der Homöopathie stattfindet, von oben nach unten, von innen nach außen, wo sich alte Symptome wieder zeigen, wo sich der Hautausschlag von oben nach unten wandert. Also ganz konkrete Anhaltspunkte, die oft auch auftreten bei den Patienten, die nicht wissen, wie eine vernünftige Heilung zu laufen hat. Das wäre, glaube ich, noch weiter hergeholt zu behaupten, dass der Placebo-Effekt sich bei der Homöopathie inzwischen so verhält, dass er auch die Heringschen Heilungsregeln einhält. Genau, so ist sicherlich sowohl Tiere als auch Pflanzen ein interessanter Aspekt, dort wirklich auch die Forschung nochmal aufzunehmen, was ja mit diesen Wasserlinsen dort gemacht worden ist, auch um zu schauen, nicht ob es eine Übertragung der Homöopathie gibt, sondern wie und wo. Dr. Hughes Patienten waren die Menschen. Die Behandlung von Tieren überließ er den Fachkräften für diese Spezies. Nur auf Dringen versuchte er es auch. Und der Erfolg blieb in den meisten Fällen nicht aus. Ja, ziemlich genau das, was ich auch erlebe. Meistens versuche ich einen adäquaten Homöopathen oder Homöopathin zu finden, die sich dem annimmt, wenn das nicht ist und man mich drängt. Dann mache ich es selber auch und bin erstaunlich erfolgreich, ehrlich gesagt. Was ich selber ziemlich beeindruckend finde, weil ich ja auch dann speziesübergreifend oft wirklich keine Ahnung habe und da fast so ein bisschen Sparringspartner-mäßig auch mit dem Patienten respektive dem Besitzer des Tiers auch wirklich so sehr offen dann sage, schau, wir brauchen das und wir müssen das und wir müssen wissen, ob das normal ist bei diesen Art von Kühen oder nicht. Behandelt da zum Beispiel gerade ein Pferd, was recht gut läuft. Da frage ich immer wieder, ist das bei dem Pferd normal oder ist das auffällig? Wie ist das bei anderen Pferden? So, ne? Und dann schicke ich auch oft in dem Fall den Patienten zum Recherchieren, damit er das nicht alles bezahlen muss, dass ich mir das alles anlese. Ne? Genau. Das klappt recht gut. Erstaunlicherweise ist dort auch, also nicht erstaunlicherweise, aber erfreulicherweise ist dort auch das individuelle Gesetz und das Ähnlichkeitsgesetz übertragbar auf das. Egal, ich lese wieder weiter, egal welche Patienten wir behandeln, mit dem passenden Mittel kann erstaunlich viel bewirkt werden. Die Arzneimittel sind dieselben. Für alle Tiere wie für den Menschen. Hergestellt werden sie aus dem Reich der belebten und unbelebten Natur. Hier beginnt sie für mich einen großen Kreis zu schließen, der Kreis der Schöpfung. Ich danke Dr. Hughes für sein großes Lebenswerk, auch im Namen der Tiere. Ja, die SAI bietet ja einen Tierhomöopathie-Lehrgang an, seit längerer Zeit schon. Genauso, dass die SAI sich dafür ja auch wirklich stark geöffnet haben. Da habe ich allerdings immer noch bemerkt, dass wir auch dort in der Homöopathie so ein bisschen die Spaltung haben. Also so wie ich das in Deutschland und in der Schweiz beobachte, dass wir da eine Spaltung haben zwischen den homöopathischen Ärzten und den Heilpraktikern. So gibt es dort auch zwischen den Human- und Tierhomöopathen irgendwie auch keinen besonders großen Kontaktpunkt, was ich schade finde. Ich habe schon überlegt, hier in die Praxis eine Tierhomöopathin zu integrieren. Ja, genau. Einfach, dass dort auch der Kontakt besser wird und man ja so auch wirklich wieder ganzheitlich auch mit den Menschen zusammenarbeitet, die ein Tier haben, dann müssen die auch nicht an einen anderen Ort gehen. Ja, so macht das, so denke ich, wäre da auch noch der Kontakt besser. Ich habe das aber von vielen gehört, also ich weiß nicht von den Tierhomöopathen, aber von vielen Humanhomöopathen, dass dort irgendwie so eine gewisse Distanz ist, weiß nicht, woher die nun wieder kommt, aber das habe ich auch in mehreren Folgen schon gesagt, dass wir das in der Homöopathie noch öfter haben, diese Spaltung intern, die sehr groß ist. Ja. Wäre sicher was für irgendwann mal in der Zukunft, sich da in einem größeren Kollektiv mal dem Thema mal anzunehmen und auch diese Insel-Homöopathie-Sachen dort mehr einzugliedern, ohne denen jetzt Regeln zu überhelfen, aber dass wir mehr als Kollektiv auch auftreten. Ich denke, das wäre wichtig. Aber gut, anderes Thema. Was kann ich noch über Homöopathie erzählen? Also, ja, also es ist so, dass es dieselben Arzneien sind. Es sind laut einer guten Freundin von mir, die auch schon im Interview war, die Kaira Akanjuli, ist es wichtig, dort andere Potenzstufen zu nehmen. Sie hat Erfahrung mit Hochpotenzen, dass die viel stärkere Reaktionen machen bei den Tieren und dann auch starke Erstverschlimmerungen. Wobei wir da nicht ganz sicher sind, ob wirklich das Problem ist der Erstverschlimmerungen. Also ob die nicht so eine hohe Potenz brauchen, weil die zum Beispiel empfindsamer sind oder die Krankheiten nicht so tief sind oder so, ne? Oder ob es nachher ist, dass natürlich bei die jeweils gerade die Haustiere natürlich extrem vorbehandelt, ständig behandelt sind. Also die kriegen da, ich weiß nicht, regelmäßige Impfungen, regelmäßige Wurmkuren. Die sind teilweise dann falsch oder schlecht ernährt. Also die haben ja auch relativ viele Sachen, die sie dann auch rausbringen. Das wäre beim Menschen ja auch so, dass wenn der hochbelastet ist, der mit ziemlicher Sicherheit auch mehr Verschlimmerung macht. Und eine Verschlimmerung ist ja nichts, wovor man Angst haben sollte, weil das ja eine Reaktion der Lebenskraft ist, die Sachen herausbringt. Also eine gute Reaktion, die auch auf gar keinen Fall behandelt werden sollte. So, dass ich immer nicht ganz sicher bin, ob das bei den Tieren wirklich eine Überreaktion auf die Hochpotenzen ist oder die adäquate Reaktion, die dann einfach, ja, wie eigentlich bei Eltern mit sehr kleinen Kindern, diese fast wie so ein Reflex auslöst, mein Tier darf nicht leiden, so muss ich dem gerade für was geben, ne? Und wenn ich dann irgendwas Tiefliegendes behandle, die Kaira hat immer mal wieder so Krebsfälle und nach dem Krebs kommt dann Durchfall. Na, wäre das bei den Menschen, würde ich ja gar nicht diskutieren. Also das ist eine ganz klare Verbesserung des Verlaufs. Ne? Wenn der nicht extrem geschwächt ist, dann ist das eine Erleichterung und das muss raus. Ne? Das kann man beim Menschen natürlich auch nochmal mehr abfragen. Wie geht es denn innerlich? Wie ist denn der Tumor inzwischen? Ist der geschrumpft? So, ne? Aber so grundsätzlich ist nach dem Mittel, wenn sowas rauskommt, kein Problem. Aber das gebe ich gerne mal weiter. Ne? Ich bin ja gar kein Homöopath. Sollte ich auch nicht die Besserwisserei anfangen. Aber dort mit den Hochpotenzen vielleicht auch vorsichtiger sein und lieber mit C200 anfangen, als zu hoch reinzuschießen. Ne? Das andere, was ich sehr interessant finde, ist, sage ich gerade, weil ich da schon öfter drüber nachgedacht habe, dass es einen großen Unterschied gibt in dem Thema vom Tod mit dem Tier. Und im Thema vom Tod mit dem Menschen. Finde ich sehr interessant, wie da die Sachen sind. Ne? Also wir haben ja einerseits diesen permanenten Tod eigentlich von Tieren rund um unser Thema von Essen. Ne? Sei das jetzt, dass wir es eben aktiv vermeiden und uns vegetarisch vegan ernähren, damit wir das Tier wohl hochstellen. Ne? Aber da sind wir irgendwie auch immer mit dem dann verbunden, dadurch, dass wir es nicht machen, das ist dann die andere Seite der Medaille, oder dass wir eben Tiere essen. Also sind wir eh mit dem Tier und Tod in einer ganz anderen Art verbunden. Ne? Und ich denke, es viele, sehr viele werden zack, Vegetarier und Veganer, wenn sie die Tiere selber vor allem töten müssten. Ich denke, dass man dort mit der Zeit eine gewisse Abgehärtetheit entwickelt, gerade wenn es vielleicht ums eigene Überleben geht. Aber ich glaube, so in unserer Luxusgesellschaft, wenn da jeder das Huhn da töten und rupfen müsste und all das Zeug, ich glaube, da werden sehr viele Leute ziemlich schnell vegetarisch, so. Ich glaube auch, dass vor allen Dingen, wenn es so man lange keinen Kontakt mehr hatte mit Tieren und dann plötzlich hat man selber irgendwie drei Hühner, ich glaube, dass man auch am Anfang den Fehler macht, den ja dann die Leute, die wirklich schlachten, auch nicht mehr machen. Die geben denen, glaube ich, gar keinen Namen mehr, wenn ich das richtig sehe. Weiß jetzt auch nicht, ob das überall so ist, aber ich habe das gehört von einem, die Schweine, gibt es die Zuchtschweine, die haben Namen und die Schweine, die direkt nur für die Fleisch Industrie sind, die kriegen auch gar keine Namen mehr. Und ich glaube, dass wir das auch, also ich würde sofort falsch machen. Wenn ich da ein Tier hätte, würde ich mich sofort mit denen verbunden, ne? Und dann so, keine Ahnung, die Kuh Lena und das Huhn Bertha umzubringen. Ich glaube, das wäre nochmal was anderes. Also wir hätten ja auch ein sehr seltsames Verhältnis, glaube ich, als Menschheit zu dem Thema Tod von Tieren. Und dann eine Riesendiskrepanz zum Tod von Menschen, was ja was ganz anderes ist, was auch sehr ambivalent ist. Ne? Wenn man gegen den richtigen Feind in den Krieg zieht und dort sterben Menschen, dann sind das Helden fürs, ich weiß nicht, wo Vaterland. Ne? Dort sind dann die Toten wieder gut. Auf der anderen Seite verarbeitet man Russen zu Dünger, habe ich letztens im Twitter wieder gelesen, irgendeinen ausfallenden Journalist, der es da gegeben hat. Oder Impfgegner sind Ratten oder was. Ne? Also, wo man da auch oft gibt es also gute und schlechte Menschen. Da gibt es dann Menschen, deren Leben man erhalten muss in der Corona-Zeit, und während andere Suizid machen und in den Altersheimen sterben an fehlendem sozialen Kontakt. Die Menschenleben sind zum Beispiel wieder nicht wichtig. Also es ist ein großes Thema dort. Es unterscheidet sich sicher individuell und miasmatisch sehr stark, aber wir haben dort ja eine große Diskrepanz zwischen dem. Und ich finde, am deutlichsten sieht man das in diesen, nenne das mal im großen Sinne Sterbehilfe. Weil ich habe mich oft überrascht, warum das so ist bei Tieren und bei Menschen ganz anders. Bei den Tieren ist ja so, wenn die leiden, dann schläfert man die ein, wie es so nett heißt, also man bringt sie um, so, um ihnen weiteres Leid zu erleichtern, weil, habe ich gelesen, das wäre unethisch, das Tier weiter leiden zu lassen, deshalb bringt man es um. So, wenn ich jetzt das eins zu eins sagen würde über ein Männchen, sagen wir, okay, der hat jetzt, ich weiß nicht, Krebs im Endstadium, es wäre so unethisch, den weiter leiden zu lassen, also erschießen wir ihn oder geben ihm eine Todesspritze, dann wäre ja ein riesen Aufschrei. Also ich würde wahrscheinlich sogar, wenn das meine offizielle Meinung wäre, wäre das wahrscheinlich sogar in gewissen Zusammenhängen, könnte das sogar ein Strafbestand sein. Ich weiß nicht, wie das dann heißt. Deshalb auch nochmal hier, das ist überhaupt nicht meine Meinung, gell? Das ist lediglich zum darüber nachdenken, dass es dort einen Unterschied gibt. Das ist weder meine Meinung, noch eine Empfehlung, noch sonst irgendwas. Aber ich glaube eben, das wäre so sogar strafrechtlich auf eine gewisse Art, je nach Land vor allen Dingen, wo das ja verboten ist. In der Schweiz gibt es ja so eine Grauzone dort, ne, mit Exit. Ja, so, obwohl die natürlich selbstverständlich auch gar keine aktive Sterbehilfe machen. Dafür unterscheidet man also zwischen aktiver und passiver und ich weiß nicht was. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, ganz klar, sich zum Absichern nachher als Arzt oder Betreuer, dass das dann rechtlich geregelt ist. Ne? Das ist ja wichtig. Aber ich finde das interessant, ne? dass wir, wenn ein Tier leidet, und das gilt zu, glaube ich, auch, also in dem Punkt, wenn wir jetzt wieder mal weggehen von Tod, ne, ist das, wenn ich jetzt so ein Tier behandle und das hat massive Erstverschlimmerungen, dann verhalten sich dort viele Erwachsene, wie als hätten sie einen Säugling. Merke ich, ne? Also wenn ich Erwachsene habe, die haben einen Säugling und der hat jetzt nach dem Mittel, ich weiß nicht was, relativ ungefährliches, dann ist da ein Buhai daheim, hysterische Zustände, weinen, ich habe Schuldgefühle, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich mein Kind leiden lasse, bla 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 bla. Ne? Also sehr heftige emotionale Zustände. Und wenn ich Tierhalter sehe mit ihren Kindern, sage ich schon, mit ihren Hunden und Katzen, ist das unter Umständen auch sehr, sehr emotional dort. Ganz anders, als wenn jetzt zum Beispiel von so einem Menschen, ich betreue eben gerade einige, wo mir das aufgefallen ist, die dann auch sehr viel mehr Mitleid, Schuldgefühlen, Verantwortungsgefühl gegenüber den Tieren haben als gegenüber dem eigenen Partner zum Beispiel. Oder, habe ich auch schon gesehen, sogar mehr als über den eigenen Kindern. Also Tiere haben da für bestimmte Leute auch wirklich nochmal so einen Schmerzpunkt erwischt, wo wenn der Tier wirklich leidet, dann machen die alles. Und das ist ja oft dann aus homöopathischer Sicht ein Riesenfehler, weil dann natürlich die Symptomenunterdrückung beginnt und die Symptomenunterdrückung macht im besten Fall, dass das Symptom sich wiederholt, ne, weil ich ja die Ursache nicht gelöst habe, oder die Symptomenunterdrückung macht ja im schlechtesten Fall weitere Krankheiten, sodass man, und das ist das, was ich immer wieder versuche, Eltern zu sagen, sie verstehe, wenn sie im besten Gewissen und Liebe ihren Kindern der Fieber unterdrücken, ja, damit sie schlafen können. Aber wenn ich natürlich langfristig damit Krankheiten mehre, bin ich ja gar keine Hilfe für meine Kinder. Ne? So, das ist im Individuellen selbstverständlich immer abzuwiegen. Und auch beim Tier denke ich, das abzuwiegen, soll ich wirklich jedes Symptom dort alle Monate eine Wurmkur machen? Oder wäre es nicht sinnvoller, dort dem Tier auch, sag ich mal, gewisse Symptome zustehen zu dürfen und dann nicht immer zu versuchen, auf Null zu behandeln? Gut. Das war meine Laienmeinung, ganz persönliche Meinung auch zum Teil zum Thema Tiere. Ansonsten eben sind meine Erfahrungen zur Behandlung von Tierhomöopathie sehr, sehr positiv. Also kann ich jedem empfehlen, der ein Haustier oder Nutztier besitzt, das mindestens begleiten zu lassen, zusätzlich von einem Homöopathen, auch wenn man nicht direkt umstellen will. Genau, da gibt es auch mehrere sehr gute Studien, da werden auch große noch durchgeführt. In Bayern weiß nicht, ob die auch wirklich durchgeführt haben, aber die war angesetzt und geplant. Ich denke, dass sie die auch durchgeführt haben. Da gibt es auch eine, die sehr positiv war, die auch dort gemacht worden ist mit sehr, sehr vielen Nutztieren. Und ich denke immer, wenn das wirtschaftlich sich in der Statistik niederschlägt, dass das was Effektives ist, dann trägt nämlich die Homöopathie in dem Punkt auch nochmal extrem zur Nachhaltigkeit bei, ne? Weil natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt einer Kuh Antibiotika gibt, die Milch darf man nicht verwenden, ne? Während man dann, sage ich mal, einer Kuh mit homöopathischen Mitteln geheilt, darf man die Milch verwenden. Ob man das jetzt dann, also wie das genau geregelt ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass das auch einen sehr nachhaltigen Effekt hat und wir haben natürlich viel weniger Medikamente und damit auch viel weniger Kosten. Also Homöopathie ist ja viel, viel günstiger als so eine ganze Herde jetzt irgendwie zu behandeln. Und natürlich im Hinblick zum Beispiel, wenn man mit der Homöopathie dann Erfahrung machen könnte bei, ich weiß nicht, Geflügelpest oder solchen Sachen, muss man vielleicht auch nicht immer gerade den ganzen Bauernhof an die Wand fahren, weil der alle seine Hühner schlachten muss. Sondern dass man da mit Homöopathie vielleicht schaut, ob man da nicht nachhaltig auch was machen kann, wenn man die vielleicht isoliert und schaut, was dann passiert. Aber das sind alles auch fromme Träume von jemandem, der gar keine Ahnung hat von die Homöopathie. Aber freue mich auch über die Rückmeldung. Ich hätte auch gerne mal wieder ein paar Homöopathen im Interview. Also wer das gerade hört und denkt, oh, ich komme gerne mal wieder ein bisschen erzählen, wie es so aktuell richtig ist, freue mich über Anfragen. Also an alle Homöopathen einen schönen Tag. Hoffe, euch hat die Folge nicht die alle Nackenhaare aufgestellt und bis bald. Tschüss!